Dich haben wir lieb, auf dir sitzt unsere Hoffnung, dir vertrauen wir. Amen. Was ist heute noch sicher? Was ist noch klar? Was ist wahr in unserer heutigen Zeit? Wir können jetzt so einen Generationstest machen. Wer kennt noch Norbert Blüm? Das sind so schon ein bisschen gesetztere, ältere Generation, ne? In der Welt gibt es manchmal so eine Rubrik dann, wenn Sie das wissen, sind Sie schon ältere Generation. Ne? Wer das noch kennt, diesen Ausspruch von Norbert Blüm, den kennen wir alle dann, also zumindest die, die ihn kennen. Die Rente ist sicher. Das war ein markantes Wort von ihm, zu einem geflügelten Wort geworden. Aber heute wissen wir, das war gut gemeint vom Norbert Blüm, aber es reicht nicht. Aber wie steht das eigentlich mit unseren biblischen Aussagen? Sind die sicher? Wie sicher sind sie? Kann ich mich darauf verlassen, was Jesus sagt zu den Jüngern in Johannes 14? Da heißt es doch, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ist das jetzt eigentlich sicher? Was steht denn fest? Was gibt uns Halt? Um diese Gedanken geht es in der heutigen Predigt in Hebräer 6. Wer möchte, kann es aufschlagen. Wir werden den Text in Scheibchen lesen, so wie wir von der Predigt drankommen. Grundlegendes ist uns das bekannt, die ersten drei Verse von Hebräer 6. Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr von den toten Werken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre vom Waschungen oder Taufe, ganz nach Übersetzung, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten, vom ewigen Gericht. Das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Soweit die ersten drei Verse, die Faktenchecker. Was ist hier eigentlich gemeint? Und um das zu wissen, was ist hier eigentlich gemeint, müssen wir uns Gedanken machen, an wen ist der Hebräerbrief geschrieben? Wir haben ja in dieser Reihenfolge jetzt ja schon 5 Kapitel gehabt. Die Antwort müsste klar sein, jeder weiß, der Hebräerbrief ist an jüdische Gläubige geschrieben. Sie kommen also, die jüdischen Gläubigen kommen aus einer Tradition heraus, die vom Gesetz geprägt ist. Und wenn wir jetzt hier diese Aufzählung anschauen, dann merken wir, Hände auflegen und viele andere Waschungen, damit haben wir als Christengemeinde eigentlich nichts zu tun. Das ist nicht unser Package, das ist nicht unsere Packung. Da geht es wirklich um die Gläubigen, die aus dem Judentum kommen. Die Umkehr von den toten Werken. Dass der Jude erkannt hat, dass der Buchstabe des Gesetzes, wie es Paulus an einer anderen Stelle sagt, tötet. Dass nicht die Buße als solche mit Sack und Asche getan werden muss. Die Umkehr von den toten Werken. Die Lehre vom Taufen in vielen Übersetzungen, richtiger übersetzt wäre die Lehre von den Waschungen. Was hatten die Juden für Vorschriften mit den Waschungen? Wir kennen sie auch aus den Geschichten im Neuen Testament, wo sie ohne Waschen gegessen haben und so. Und das ist ein Verbrechen fast gewesen. Ne? Vom Händeauflegen, da geht es um diese Opferhandlungen, wo auf das Opfertier die Hand aufgelegt ist. Wir merken also, diese ersten drei Verse wollen die Geschwister abholen, die aus dem Judentum kommen, die mit diesen Lasten des Gesetzes, der Vorschriften bedrückt werden. Von diesen grundlegenden Wahrheiten aus dem Alten Testament, wie sie jetzt in Christus zu sehen sind, sollte man ein anderes Mal reden. Das ist der Grund, der ist gelegt, dass das nicht mehr gilt. In den Waschungen finden wir nicht das Heil, sie sind nur ein Zeichen für den Heiland. Und so diese ganzen Deutungen aus dem Alten Testament, die auf Christus hinweisen, aber in denen nicht das Heil zu finden ist. Und das sollte uns klar sein. dass Gewohnheiten und Regeln keine rettende Kraft haben? Oder sind wir in unserem geistlichen Wachstum hängen geblieben an Äußerlichkeiten? Wer durch diese oder jene Handlung versucht, Einfluss zu nehmen, um sein Heil zu vervollständigen, der liegt voll daneben nach diesem Text. Das Streben durch Gott, durch Handlungen Gott sich wohlgefällig zu machen, das Heil zu vervollständigen, der hat das Evangelium nicht begriffen. Es geht nicht darum, dass wir Leistung bringen oder das Einhalten von Vorschriften, als ob wir aus den Werken gerecht werden. Dort, wo wir so leben, dass wir aus den Werken versuchen, gerecht zu werden, entwickelt sich auch in christlichen Gemeinden eine große Unsicherheit. Da muss ich mich immer fragen, reicht das, was ich tue? Ist das gut genug? Und so werden Zweifel groß. Und das hilft dem Teufel. Damit treibt er die Menschen an. Wie ein Viehtreiber treibt er sie vor sich hin. Das ist nicht genug, du musst noch mehr machen. Du musst noch mehr stille Zeit machen. Giuseppe hat ja vorhin so ein bisschen erzählt aus seinem Leben. Wenn es ein Muss ist, dann stimmt was nicht. Ich kann mir das Heil nicht verdienen. Es ist schön, wenn ich es aus Liebe mache, wie Giuseppe das ja schön deutlich gemacht hat. Aus Liebe will ich meine stille Zeit machen, aber nicht durch den Viehtreiber einer Gesetzlichkeit. Denn die Folgen dieser Gesetzlichkeit in einer christlichen Gemeinde ist Angst, Freudlosigkeit. Christen, die belastet sind, und das kennen wir auch oft aus den unter jenen Gemeinden, dass Christen freudlos geworden sind, weil sie sagen, ach, jetzt muss ich das auch noch machen und das muss ich noch machen. Hört es denn gar nicht auf, liebe Freunde, wer so noch denkt, der hat was nicht verstanden, worum es geht. Aber da kommen wir in der Predigt noch drauf. Ein kraftloses, freudloses Christsein, wenn das uns prägt, dann liegt es an einer Gesetzlichkeit, die uns überfordert. Und dann schleicht sich in diesen Gemeinden auch so ein Pharisäertum ein, ein Aufpassertum. Du, Tante Erna, hast gesehen? Die war schon dreimal nicht im Gottesdienst. Da müssen wir gucken, ob das alles okay ist. Oder, die hat keinen Rock angehabt. Der hat sich schon wieder rasiert. Frau Mann hat so ein Bart oder so. Ihr wisst, was ich meine. Wir werden zu Pharisäern, zu Aufsehern untereinander, dort, wo Gesetzlichkeit herrscht. Da müssen die Gesetze gehalten werden. Nicht so bei Jesus. Der Treiber der Gesetzlichkeit ist der Teufel. Jesus ist der gute Hirte, der treibt nicht. Der gute Hirte geht vorne weg. Da schauen wir als seine Nachfolger, schaue ich auf Jesus, der vorne weggeht, und ihm folge ich gerne, weil er führt mich zu der grünen Weide, zu dem frischen Wasser. Da kommt Freude auf und Zuversicht, weil die Gnade, wie wir es auch schon in den anderen Beiträgen heute gehört haben, Gnade ist der prägende Ton für die Gemeinschaft mit dem guten Hirten. Und dann kommt Freude auf. Dann die Frage an uns, wovon ist unser Christsein denn eigentlich geprägt? Vom Leistungszwang, weil ich was tun muss? Oder vom guten Hirten, dem ich folge? Aber wie es in unserem Text weitergeht, wie sicher ist das Heil? Das wird eine spannende Sache noch. Und so heißt es in den Versen 4 bis 6, und jetzt kommt ja hier so ein hammerharter Satz unter anderem. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Hier nur eine Bitte an die, die eine andere Prägung vielleicht haben unter uns, ob das Heil verloren geht oder nicht, darüber streiten wir uns nicht. Das ist eine Sache, die wir jetzt hier oder ich jetzt für meine Erkenntnis so sage, wie ich es jetzt hier sehe in dem Text. Wir wollen uns nicht über die Dinge streiten, die nachher nicht heilsnotwendig sind. Wenn jemand es anders sieht, darf er es gerne anders sehen, als wie ich es jetzt sage. Bleiben wir bei dem Gedanken nochmal, wie sicher ist mein Glaube eigentlich? Wie sicher ist die Heilszusage Gottes? Redet dieser Text, der ja an diese gesetzlich geprägten Menschen kommt, gerichtet ist. Sie haben das Wort der Gnade gehört. Sie haben sich zugewendet der Gnade Gottes, der Kraft des Heiligen Geistes, sich zugewendet und dann aber sich wieder abgewendet und Zuflucht gesucht in den Werken, die in den Versen 1 bis 3 beschrieben worden sind. Ist das da gemeint? Also Abfall ist auf jeden Fall nicht das gemeint, was wir bei Petrus erleben. Da hätte man gesagt, das ist ja abgefallen, der hat ja geschworen, ich kenne Jesus nicht. Wir kennen ja diese Szene in dem Vorhof bei der Gerichtsverhandlung von Jesus. Das ist kein Abfall, diese Verleugnung, die er da macht. Also worum geht es dann hier in unserem Text? Unser Text ist keine Drohbotschaft. Es geht hier, denke ich, um ein äußeres Christsein, das gelebt wird. Dabei sein, aber ohne Herz, ohne eine Lebensübergabe. Und wo ich eine Lebensübergabe gemacht habe an Jesus, weil ich weiß, er hat alles gemacht, dann muss ich was machen. Das heißt, ja zu Jesus, aber nur damit er mein Leben segnet. Ja zu Jesus, damit er meinem Leben Gelingen gibt. Ja zu Jesus, damit er der Erfüllungshilfe, Gehilfe meiner Wünsche wird. Und da bringe ich als Gegenleistung dann fromme Werke und Handlungen. Nein, so geht es nicht in unserer Gemeinde. Wenn wir den Zusammenhang betrachten, sehen wir, dass es hier um Gesetzesleistungen geht und das Festhalten an den eigenen Werken und Leistungen, um so die Erlösung Jesu zu vervollständigen. Und hier haben wir den Schlüssel zum Text auch, warum wir Christus dann zum Spott machen. Was ist das nämlich, wenn Jesus für uns am Kreuz stirbt, uns erlöst hat? Und ich sage, hey, Herr Jesus, die Erlösung von dir war schon gut gemeint, aber ganz gelangt hat es ja nicht. Ich muss ja auch noch was bringen, damit ich gerettet werde. Damit machen wir das Erlösungswerk Jesu auf Golgatha zum Spott. Das würde heißen, Jesus, du hast was Unvollkommenes gemacht. Das passt nicht. Das würde bedeuten, der Tod Jesu reicht nicht aus. Und damit machen wir Jesu Werk zum Gespött. Er, unser Herr, hat nicht vollkommen genügend getan. Wir müssen noch etwas dazu tun. Die stille Zeit, die Waschungen, die eigene Frömmigkeit, den Rosenkranz. Aber jetzt können wir alles Mögliche aufzählen, was wir an frommen Leistungen manchmal auf unserem Katalog haben. Langt Jesus nicht? Doch, das reicht doch. Der kann besonders schön Buße tun. Dem ist besonders vergeben worden auch. Es liegt nicht an unserer Art von Frömmigkeit, an meiner Leistung. Wer so denkt, der macht das Kreuz zum Spott. Der verlässt sich nämlich nicht allein auf der Gnade. Wir haben es vorhin noch gesungen, allein deine Gnade genügt. Dann ist das Lied für den nicht wahr, sondern er muss noch seine Werke machen. Und das ist kein neuer Gedanke. Den hatten schon damals die Galater auch. Da kamen dann auch gerade die frommen Juden nach Galatien rein und haben den Galatern gesagt, der Glaube an Christus ist zwar schön und gut, aber es reicht nicht, ihr müsst noch die Beschneidung haben, ihr müsst noch das machen und so weiter und so fort. Und jetzt können wir auch unsere frommen Gesetzlichkeiten damit draufzählen. Und was schreibt Paulus den Galatern? Kapitel 3, ich lese mal 4, 5 Verse vor. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als Gekreuzigter? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut er es durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? So war es mit Abraham, er hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Soweit Galater 3. Also da, wo ich Jesus praktisch unterstützen will, damit er mich richtig erlöst durch meine eigenen Werke, da kehre ich ihm quasi den Rücken zu. Da versperre ich mir selbst das Heil. Da kriegt der Teufel dann wieder Macht in meinem Leben mit Angst und mit Furcht und treibt uns vor sich her. Dann habe ich keine Gewissheit mehr, ob ich erlöst bin. Dann ist alles unsicher. Da wird das Christsein, der Name passt dann einfach nicht mehr. Da wird es nur noch kraftlos, friedlos, freudlos, gnadenlos. Und das ist kein echtes Christsein. Das heißt ja nicht Drohbotschaft, sondern es heißt ja frohe Botschaft. Deshalb kann der Paulus auch dem Timotheus schreiben, denn uns hat Gott nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. An einer anderen Stelle im Neuen Testament heißt es, dass Jesus sagt, das habe ich mit euch geredet, damit ihr Unfrieden im Herzen habt. Nein, damit ihr Frieden im Herzen habt. Wie kriege ich denn Frieden? Durch die Gewissheit, dass er mich hält. Dann habe ich Frieden in meinem Herzen. Und im Johannesbrief heißt es darin, ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichtes. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit der Strafe. Wer aber sich fürchtet, der ist noch nicht vollkommen in der Liebe. Fürchte ich mich vor der Strafe noch? Oder weiß ich, dass Jesus alles getragen hat für mich? Wenn ich das nicht glaube, dann muss ich mich vor Gottes Gericht fürchten. Wenn ich aber weiß, dass was wir gerade gefeiert haben, dass sein Blut, sein Sterben mich erlöst hat, dann brauche ich mich vor dem Gericht nicht mehr fürchten. Dann darf ich Zuversicht haben. Dann darf ich Freude haben. Das darf aus unserem Christsein herausleuchten. Denn in der Liebe ist keine Frage. Habe ich Christus lieb? Hast du Jesus lieb? Das ist die Frage. Habe ich Jesus lieb? Wie komme ich zu dieser Liebe, die hier auch im Johannesbrief aufgezeigt wird? Ganz einfach. Klingt gut, ne? Ganz einfach. Es ist die Liebe aus der Dankbarkeit, dass Christus mich erlöst hat. Dass er wirklich alles, ja wirklich alles für mich getan hat. Glaubst du das? Dass er alles für dich getan hat? Das heißt auch im Rückkehrschluss, dir bleibt wirklich nichts, was du zur Erlösung dazu tun kannst. Du bist einfach nur der Beschenkte. Es ist nur unser Stolz, der selber etwas dazu bringen möchte. In dem Fall ist unser Stolz dann teuflisch. Wir können nichts zu tun. Deshalb dürfen wir dieses Lied auch singen. Und das machen wir jetzt ganz kurz in der Predigt als kleine Unterbrechung. 214, Stern, auf den ich schaue. Da gibt es eine ganz schöne Schlusszeile immer in jedem Vers. Den nehmen wir uns mal zu Gemüte.
Thank you.
Wir machen dann jetzt weiter in unserem Predigtext. Wir springen ein bisschen auf die Verse 9 bis 12, dass Gottes Verheißungen feststeht. Obwohl wir aber so reden, ihr Lieben, sind wir doch überzeugt, dass es besser mit euch steht und ihr gerettet werdet. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergäße eure Werke der Liebe, die ihr in seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer oder denselben guten Willen beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Also doch Werke jetzt hier, dass wir durch nicht träge werden, dass wir die Verheißung ererben, dass wir da noch was tun müssen. Aber wie heißt es hier in unserem Text? Durch Glauben. Ja, es sind schon Werke, die hier auch Paulus im Grunde genommen anmahnt. Aber Werke der Liebe. Frucht bringen, und das haben wir jetzt ja auch bei dem Eintrag vom Udo ja gehört vorhin. Frucht ist etwas, das er in mir wirkt, das nicht ich aus mir heraus schaffe. Ich muss ihm nur Zugang lassen zu meinem Herzen, dass mein Herz wirklich aus Liebe ihm folgt und das tut. Das ist kein Muss und keine Pflicht. Ein Pflichtchristsein gibt es nicht, dann ist es kein Christsein mehr. Es ist ein Christsein ohne Evangelium dann. Und dass wir nicht träge werden sollen, ist eigentlich eine Ermutigung zu einem Leben, in dem nicht das Irdische und Vergängliche dominiert, sondern die himmlische Wahrheit mein Herz ausfüllt. Und das, wo die himmlische Wahrheit mein Herz ausfüllt, wo ich Ewigkeit vor mir habe, da werde ich, auch wenn ich als Schnecke unterwegs bin, lieber Udo, immer weiter nach vorne kommen. Nun wissen wir aber, dass er alles Wollen und Vollbringen auch in uns bewirkt. Das ist auch schön. Das Wollen und Vollbringen bewirkt er in uns. Ich muss mich ihm hinwenden, zuwenden und sagen, ich habe nichts zu bringen. Dann kann er in uns wirken. Wir sollten es zulassen. Er wird das vollenden, und das ist eine andere Stelle auch. Er wird das vollenden, was er in uns angefangen hat. Wer macht es vollendet? Nicht ich mit meinen Leistungen, sondern er vollendet es. Gerade auch dann, wenn unser Leben, wie wir es vorhin gehört haben aus Oman, unter Druck gerät, Verfolgung, Benachteiligung da sind, darf ich mich verlassen. Er bringt mich ans Ziel, auch wenn mein Leben mal beschwerlich ist. So schreibt Paulus den Philippern, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Das heißt doch nichts anderes, als dass Jesus mein Herr und auch mein Freund ist, der mich gerettet hat. Wir sind keine Münchhausen-Christen, die sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen können. Das funktioniert nicht. Deshalb folgt jetzt auch im Hebräerbrief ein Text in Vers 13 bis 16, wo der Hebräerbrief uns auf Abraham hinweist. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach: Wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Die Menschen schwören ja bei einem Größeren, als sie selbst sind. Und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Und Gott gibt uns ein Doppeltes. Er gibt uns sein Wort und er gibt uns einen Eid mit. Er schwört bei sich selbst, weil über ihn ist keiner mehr. Er schwört bei sich selbst, dass er die Verheißung, die er uns gegeben hat, vollenden wird. Abraham als Vorbild, dass er aus dem Glauben gerecht geworden ist. Daran dürfen wir unsere Hoffnung festmachen, unsere Zuversicht festmachen. Gott gibt uns sein Wort und da gibt es nichts Größeres. Und er hat sein Wort uns gegeben zur Bestätigung, dass sein Wort wahr ist und verlässlich. Und das ist die gewisse Zusage, die wir haben. Und deshalb sagt er auch im Vers 17 und 18 in unserem Text, darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbirgt. So sollen wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Dieses Wort Gottes, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus gerecht geworden sind, ist fest und verbindlich. Es ist gültig. Und deshalb kann Jesus sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch in Johannes 5, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wie viele Werke ist jetzt hier die Rede, dass ich vom Tod zum Leben durchdringe? Null. Nichts habe ich zu bringen. Alles Herr bist du. So wollen wir unsere unruhigen Seelen, unsere aufgescheuchten Seelen damit zur Ruhe bringen, damit trösten, dass unsere Erlösung sicher ist. Darum heißt es zum Schluss von unserem heutigen Text, und jetzt lesen wir die Verse 19 und 20 noch, dies haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innerste hinter dem Vorhang. Da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein hoher Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Ein tolles Bild, das uns hier vor Augen gemalt wird nochmal. Wir haben einen sicheren und festen Anker. Und dieses Bild, das hier gebraucht wird, ist aus der Schifffahrt gebraucht. Und zwar, wenn ein Schiff in einen Hafen reinkommen will und durch die Winde nicht die Einfahrt richtig kriegt, dann ist ein Ruderboot losgerudert mit einer Ankerverbindung und ist in den Hafen rein und da ist dann am Hafen festgemacht worden und dann hat man das Segelschiff oder das Schiff dann in den Hafen reingezogen. Der Anker wurde am Land befestigt und dann wurde das Schiff hineingezogen. Und so hat Christus durch unseren Glauben den Anker unserer Seelen in das himmlische Heiligtum mit hineingenommen. Und jetzt zieht er uns zu sich. Wir sind selbst befestigt in Christus. Darum ist unsere Errettung sicher. Darum ist unsere Errettung auch fest und garantiert. Christus hält unser Leben fest. Unser Glaube ist der Anker, den Christus mitgenommen hat in das Heiligtum. Wer im Glauben an Jesus sich festhält, den nimmt er auch ganz sicher in seine himmlische Wohnung mit hinein. Die Rente ist sicher, sagte Norbert Blüm. Gut gemeint, aber etwas vollmundig. Er kann und konnte es nicht garantieren. Wie anders das bei Jesus. Wie haben wir es am Anfang gelesen? In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus ist schon hingegangen. Der Anker ist schon in der Ewigkeit bei Christus. Jetzt zieht er uns zu sich. Und wir dürfen uns freuen, Jesus Christus ist unser hoher Priester geworden, der in die Ewigkeit für uns Fürsprache hält beim Vater. Er, nach der Ordnung des Melchisedeks, das heißt also für die Ewigkeit gültig. Die Ewigkeit ist sicher. Das steht fest im Wort Gottes begründet. Denn Gott kann doch nicht lügen. Und darum, weil Jesus als unser hoher Priester in die Ewigkeit für uns vorausgegangen ist, wollen wir mit einem Lied jetzt noch antworten. Welch ein Freund ist unser Jesus? Das wollen wir mutig bekennen und fröhlich bekennen. Welch ein Freund ist unser Jesus? 373. Und bevor wir das Lied singen, bete ich noch. Lieber himmlischer Vater, vielen, vielen Dank, dass du uns in ein befreites Christsein durch deinen Sohn geführt hast. Dass wir durch dich, Herr Jesus Christus, Zuversicht, Hoffnung, eine Lebendigkeit spüren dürfen. Weil du uns aus den toten Werken herausgerufen hast in eine Nachfolge. Auch wenn es manchmal im Schneckentempo mit uns vorwärts geht. Aber danke, dass du Geduld hast. Schenk du uns die Liebe und die Freude an dir und deinem Wort. Danke, dass wir dich haben dürfen, Herr Jesus, und dass du unser Freund geworden bist. Gelobt sei der Name. Amen.